Herzlich willkommen zum TechPod, dem Technologie-Podcast der Advanced Unibyte. Innovationen, News und Hypes aus der Welt der Daten. Direkt auf deine Ohren. Das ist der AU TechPod.
Willkommen zu einer neuen Folge des TechPod. Heute nehmen wir euch mit auf eine Reise durch die IT-Galaxie. Und zwar mit einem ganz besonderen Fokus: Microsoft Entra ID. Unsere Mission Specialists, Alex Ludwig, Produktspezialist für Microsoft Azure, und Sascha Becht, Senior IT Specialist, zeigen, wie modernes Access Management funktioniert. Von Zero Trust über Conditional Access bis hin zu Private Access und Governance Features. Freut euch auf spannende Einblicke, Best Practices und konkrete Use Cases rund um Identitätsschutz und Zugriffssteuerung.
Ja, mein Name ist Alex Ludwig. Ich bin Produktspezialist für das Thema Microsoft Azure bei der Advanced Unibyte und betreue dort eben unsere Kunden in Projekten rund um das Thema Microsoft Azure und Entra ID und entwickle aber auch die beiden Bereiche bei uns intern weiter, wie wir sie als Lösung für unsere Kunden fix anbieten können.
Ja, auch von meiner Seite vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Sascha Becht, ich bin Senior IT Service Specialist aus der IT-Abteilung. Ich bin zuständig für die IT-Konzepte der Advanced Unibyte und gerade zu dem Thema IT-Security, womit wir uns tagtäglich beschäftigen, kriegen wir auch von unseren Kunden immer wieder zu hören, wie kann ich mich darüber sichern oder wie kann ich mich absichern. Und immer wieder fällt auch der Fokus auf Microsoft mit Entra ID in der hybriden Welt oder in der Cloud-Welt vor allem. Der Funktionsumfang da drin ist so groß. Alex, das wird heute so unser Thema werden. Hast du da irgendwo einen Einstieg? Es ist natürlich für viele schwierig, da reinzukommen, weil es natürlich zahlreiche Möglichkeiten gibt.
Ja, ein guter Einstiegspunkt für alle, die irgendwelche Microsoft-Technologien in der Cloud nutzen, ist bei Entra ID klassischerweise Conditional Access, also Multifaktor-Authentifizierung, wie es in der breiten Welt heißt. Bei Microsoft ist Conditional Access ein bisschen größer. Es geht hier nicht rein nur darum, einen Benutzer einen zweiten Faktor zu geben und damit kann er sich anmelden, sondern ich kann granular regeln, wie ein Benutzer, wenn er sich anmeldet, auch anmelden muss, welche Voraussetzungen erfüllen muss und was für Multifaktor-Authentifizierungen er durchlaufen muss. Dafür gibt es auch für Benutzer- und Anmelderisiken beispielsweise Policies, wo ich definieren kann, was soll denn passieren, wenn ich ein gewisses Risiko habe. Und ich kann auch definieren beispielsweise, was für Multifaktor-Authentifizierungen denn möglich sind. Es gibt ja ganz viele mögliche Authentifizierungsmethoden und die können hier eben auch mit eingeschränkt werden.
Alex, hast du für uns so ein konkretes Beispiel? Was ist ein Risiko bei einem Benutzer? Mal als Beispiel, gibt es da Tipps, Ideen, die du da für unsere Kunden auch hast?
Also klassisch gibt es einmal das Risiko, das erkannt wird, wenn ein Benutzer beispielsweise nicht nur mehrere Anmeldungen versucht von verschiedenen Geräten aus und das ziemlich gleichzeitig, sondern vielleicht auch noch aus unterschiedlichen Ländern gleichzeitig Anmeldungen versucht oder tatsächlich auch viele verschiedene Anwendungen, die er vielleicht auch standardmäßig gar nicht nutzt, aus der Historie raus, auf einmal viele Anmeldeanfragen generieren.
Finde ich schon mal sehr gut zum Einstieg. Ich glaube, damit können auch die meisten Kunden wirklich anfangen. Es sollte auch eins der ersten Dinge sein, die man konfiguriert, wenn man mit den ganzen Zugängen und Multifaktoren arbeitet, dass man diese Conditional Access Policies konfiguriert, sich natürlich ein Konzept überlegt, wer darf von wo drauf zugreifen. Wie geht es dann weiter im Flow, wenn ich mir das aufbaue? Was wäre so der nächste Step deiner Ansicht nach?
Genau, also prinzipiell klassisch die Conditional Access Regeln definieren, nach und nach in Place bringen, also auch aus einer Testgruppe heraus, ne, bis hin zu, es nutzen dann alle entsprechend für den Bereich. klassisch fängt sowas oft bei den Admins an, ja, weil Microsoft erzwingt es auch für administrative Portale beispielsweise. Drum ist das so ein Einstiegspunkt oder eine Einstiegsgruppe, wo man sehr einfach anfangen kann. Einfach auch, weil das Know-how, das Technische dahinter gegeben ist und dadurch wenig Hürden vorhanden sind. Und wenn tatsächlich, sagen wir, Conditional Access jetzt in place gebracht ist, dann macht es natürlich auch Sinn, sich um solche Dinge zu kümmern, wie Self-Service Password Reset. Self-Service Password Reset ermöglicht nämlich, dass die Benutzer selbstständig ihre Passwörter zurücksetzen können, auch wenn sie das Kennwort vergessen haben, ja, dann eben über den zweiten Faktor. Und so auch beispielsweise Policies zu Genüge tun können, wenn dort ein Passwort-Change beispielsweise erzwungen wäre.
Das heißt, wir haben einmal die ganzen Policies, wer darf worauf zugreifen. Ich erleichtere natürlich auch der IT-Abteilung mit weniger Worklast, weil der User auch sich selbst wieder helfen kann, wenn er sein Passwort vergisst. Jetzt geht es natürlich noch um die ganze Übersicht. Entra-ID hat ja natürlich die Alerts und die Reports. Jetzt, die meisten werden es schon wissen, die Funktionen, die sind ja sehr spärlich und eingeschränkt. Gibt es da noch andere Möglichkeiten, wie ich mir das schöner gestalten kann, dass ich als Admin trotzdem die ganze Übersicht der komplexen Welt auch nicht verliere?
Auf jeden Fall. Die Alerts und Reports von Entra-ID sind tatsächlich nur ein erster Anfang, wie man überhaupt in dieses Thema einsteigen kann. Um da tiefer drin reinzugehen, macht es tatsächlich Sinn, über eine Anbindung an Azure Monitor nachzudenken. Entra-ID kann nämlich alle Daten, alle Logs, die im Hintergrund anfallen, in ein Log Analytics Workspace in Azure speichern und dann eben über Azure Monitor entweder grafisch aufarbeiten oder eben auch Alerts zu definieren, die weit über das hinausgehen, was in Entra-ID konfigurierbar ist. So beispielsweise auch Alerts für Breakglass-User, dass falls die eine Anmeldeaufforderung bekommen, weil sie jetzt von irgendjemand verwendet werden, dass das beispielsweise benachrichtigt wird.
Jetzt haben wir natürlich die ganze Zeit über Zugriffe gesprochen, gerade Benutzerzugriffe. Entra-ID kann ja natürlich viel, viel mehr. Die Welt ist viel größer. Alex, wie können wir auch sicherstellen, dass unsere Identitäten sauber verwaltet werden? Gerade im Zuge der ISO 27001 kommt es immer wieder bei uns an, dass Kunden mit dieser Thematik natürlich Kontakt haben und ihre Identitäten vor allem verwalten müssen und nicht nur die User.
Ja, Entra, wie du sagst, bietet dafür mannigfaltige Möglichkeiten. Wir haben auf der einen Seite schon mal, was beispielsweise auch Lizenzierung ein bisschen noch mit betrifft, das Thema Group-Based Licensing, wo ich eben mir in Zukunft statt händisch die ganzen Berechtigungen zu vergeben, das Ganze auf Gruppenebene machen kann. Es gibt den Punkt Entitlement Management. Naja, damit kann ich tatsächlich mir Berechtigungen und einzelne Zugriffe katalogisieren und in Zugriffspakete schnüren, um beispielsweise dann über diese Berechtigung für ganze Applikationen zu verteilen und jetzt kommt der Spaß daran, auch entsprechende Reviews darüber laufen zu lassen. Ja, das ist genau das, was du gerade angesprochen hast, ISO 27001. Ich will nicht nur einmal diese Berechtigung erteilen, sondern ich will auch in einem regelmäßigen Zeitraum ja das Ganze wieder prüfen. Und mit den Access Reviews kann ich eben genau das tun. Ich prüfe, ob ein Benutzer die Berechtigung noch braucht.
Klingt sehr gut, aber wie ist das in der realen Welt? Wir in der IT haben natürlich auch nicht immer die Zeit oder die Möglichkeit oder das Wissen, ob dieser User jetzt auf diese Ressource zugreifen darf. Natürlich reden wir jetzt nicht von ganz normalen Freigaben, sondern es geht ja mit neuen Projekten los, dass irgendwer in irgendeinem Team ein neues Projekt startet. Wir aus der IT wissen natürlich jetzt nicht, wer arbeitet in diesem Projekt und wer nicht. Gibt es da eine Möglichkeit, das dann irgendwie auszulagern?
Genau. Entitlement Management bietet hier tatsächlich zwei Ansätze, die ich gehen kann. Der eine Ansatz ist, über den Manager zu gehen, und zwar den Manager des Benutzers, der das Recht braucht. Ja, so kann ein Benutzer sich beispielsweise dann auch über das Entitlement Management die Rechte selber zuweisen, indem er alles, was er sehen darf, alle Pakete, die er sieht, quasi auch anfragen kann. Und die Genehmigung geht dann eben nicht mehr direkt an die IT, sondern quasi an seinen Manager. Und bekanntermaßen sollte der am besten wissen, welche Benutzerzugriffe die Person tatsächlich braucht. Als Alternative hintenrum, du hast gerade angesprochen, es gibt ja auch immer wieder den Punkt, dass Projekte irgendwo durchgeführt werden, die außerhalb der normalen Organisation stattfinden. Dafür können dann die sogenannten Sponsoren genutzt werden. Ja, dass beispielsweise ein Projektmanager dann ein Sponsor ist von diesem Paket und über dieses Sponsoring hat er die Möglichkeit, sowas auch zu genehmigen. Und damit haben wir quasi Zweigleisigkeit, dass ich entweder die Verantwortung in der organisatorischen Seite habe oder dann auf der anderen Seite bei Projekten eben die Möglichkeit habe, dort eine getrennte Verantwortung zu definieren.
Das heißt, ich bin dann wirklich komplett ISO-konform, habe noch idealerweise ein bisschen mehr Zeit in der IT für andere Dinge, weil die Leute, die sich wirklich damit auskennen, wie zum Beispiel die Vorgesetzten, wie du schon genannt hast, oder die Projektowner, entsprechend dann die Rollen oder die Zugriffe verwalten dürfen, in deren Umfeld natürlich.
Genau. Das ist der einzelne Punkt. Und vor allem, ne, nicht vergessen, auch das regelmäßige Prüfen dieser Zugriffe. Ja, so wie es in ISO gefordert ist, fällt für mich als Admin raus. Das macht Entra selbstständig, vollautomatisch. Ich muss es nur am Anfang einmal konfigurieren, in welchen Abständen das passieren soll. Und hinten raus fallen die Reports, wo ich mir das Ganze dann rauslassen kann, wenn ein irgendwo für eine ISO-Überprüfung das Ganze mal gefordert ist, dass man die Dokumente angucken will.
Das bedeutet, das komplette Lifecycle habe ich gleich mit drin und habe auch die wiederkehrende Prüfung, weil sich natürlich Mitarbeiter treten vielleicht aus oder wechseln die Abteilung. Dadurch bleibt langfristig der Zugriff nicht bestehen, weil die Abteilung gewechselt wird oder man nicht mehr in diesem Projekt tätig ist und man hat quasi langfristig einen sauberen verwaltete Identität der Umgebung.
Du sprichst es an, genau. Natürlich darf ich nicht immer nur neuen Benutzern Rechte geben, sondern ich muss ja auch darauf reagieren, wenn sich was ändert. Ja, und jetzt nicht nur ein Benutzer macht an einem Projekt mit, ne, oder es gibt eine neue Applikation oder sonst irgendwas, sondern tatsächlich eben den kompletten Lifecycle eines Benutzers. Auch hier kann ich in Entra-ID über beispielsweise die Lifecycle-Workflows gehen, kann von Eintritt eines Benutzers oder einem geplanten Eintritt, also noch vor dem Eintritt eigentlich, anfangen, das Ganze zu verwalten, bis nach dem Austritt und da dazwischen jeden Zustand. Ja, ich kann Eintritte verwalten, ich kann Abteilungswechsel verwalten, ich kann Jobwechsel verwalten, ich kann eben die Austritte verwalten und darauf immer automatisierte Aktionen treten lassen, wo eben entweder wieder Berechtigung geprüft werden, neu erteilt werden müssen und ähnliches, um eben sicherzustellen, dass durch eine Änderung beim Benutzer, entweder durch einen Eintritt, Wechsel oder Austritt, ich nicht das Risiko habe nachher, dass Berechtigungen noch wo da sind, wo sie nicht mehr sein dürfen.
Sehr interessant. Würde das Ganze dann auch für die IT-Abteilung selbst funktionieren? Wir haben jetzt natürlich viel über Projekte oder andere Abteilungen gesprochen. Jetzt habe ich selbst Admins, die haben ja auch ihre Zugriffe. Würdest du die dann auch darüber steuern oder würdest du die wieder ausgelagert woanders sehen?
Die sehe ich genauso da. Admins auch sollten genau über das Gleiche laufen, weil da ist ja noch ein Stück weit wichtiger, weil ich oft auch mit privilegierten Zugriffen arbeite. Da würde ich sogar noch einen Schritt weiter gehen. In Entra-ID kann ich mit Privileged Identity Management nämlich auch darüber reden, nicht nur Benutzern Zugriffe gar nicht zu geben oder zu geben, sondern vielleicht auch Benutzern nur die Möglichkeit geben, dass sie sich Rechte holen dürfen. Also im konkreten Fall, ein Admin darf sich das Recht holen, globaler Administrator zu werden. Aber er ist es nicht standardmäßig, sondern in Privileged Identity Management kann er sich die Rolle globaler Administrator holen, muss das vielleicht auch von einem Kollegen bestätigen lassen und hat dann erst die Rolle in Entra tatsächlich inne und kann dann da damit entsprechend arbeiten. So kann ich tatsächlich auch administrativ nochmal deutlich an Sicherheit gewinnen.
Der Vorteil ist natürlich auch, dass ich einen Grund angebe, warum ich diese Berechtigung benötige als Admin. Das heißt, ich sage nicht einfach nur, ich möchte jetzt SharePoint-Admin sein, sondern ich muss einen Grund angeben, was ich denn da drin machen möchte, warum ich diese Berechtigung wirklich benötige für diesen Zeitraum. Somit habe ich auch wieder gerade, wir hatten es eben schon öfters erwähnt, für die ISO eine Dokumentation zur Verfügung, warum eine Berechtigung benötigt wird.
Genau. Prinzipiell gibt es drei Möglichkeiten, die ich in PIM hinterlegen kann, die gefordert werden. Das eine ist, ich kann erzwingen, dass der Benutzer eine Justification angibt, also einen Grund, warum er das Ganze haben will. Ich kann auch so weit gehen, beispielsweise im Service Desk vielleicht ganz interessant, dass ich mir Rechte nur holen kann, wenn ich auch eine entsprechende Ticketnummer dazu angebe. Und das dritte eben, was ich schon gesagt habe, dass ein weiterer Administrator bestätigen muss, dass ich dieses Recht jetzt bekomme, ja, um eben auch das Risiko einzudämmen, vielleicht eines Admins, der ein schlechtes Gespräch mit seinem Chef hatte und denkt so, bevor ich jetzt hier alles hinschmeiß, mache ich noch einmal Tabula Rasa.
Habe ich darüber dann nicht auch das Risiko, dass ich mich vielleicht aus Versehen aussperre als Admin und gar keinen Zugriff mehr habe auf meinen Tenant von Microsoft? Gibt es da noch irgendeinen Workaround oder eine Möglichkeit, wie ich mir das separat absichern kann, dass ich wirklich nachts gut schlafen kann? Hast du da irgendeine Idee?
Ja, also tatsächlich, wenn wir alle Benutzer darüber natürlich absichern, könnte ich in ein Henne-Ei-Problem laufen. Wobei mit Privileged Identity Management ich mir zumindest Berechtigung geben kann. Aber tatsächlich aus dem Entitlement Management könnte ich in das Problem laufen. Und dafür gibt es das Konzept der Break-Glass-User, also einem Benutzer, der standardmäßig nie verwendet wird, der angelegt wird, der auch eine Multifaktor-Authentifizierung bekommt, aber der dauerhaft quasi die höchsten Rechte schon inne hat. Dieser User sollte natürlich entsprechend gut, sag ich mal, abgesichert sein, auch auf organisatorischer Seite. Bedeutet, das Passwort sollte nicht irgendwo beispielsweise in der IT alleine liegen, sondern vielleicht noch entweder in der Geschäftsführung oder beim Informationssicherheitsbeauftragten. Ja, genauso wie der Multifaktorschlüssel woanders liegen kann. Einfach um sicherzustellen, dass auf der einen Seite ich immer die Möglichkeit habe, wieder an meinen Tenant ranzukommen, wenn ich mich komplett ausgesperrt habe. Egal, ob es jetzt aus der Governance-Seite raus oder auch aus der Conditional Access-Seite rauskommt. Und ich aber auch trotzdem eben die Sicherheit habe, dass mit den Usern, mit denen ich normalerweise arbeite, ich eben nur aus den beschriebenen Bereichen rauskommen kann. Zusätzlich macht es auch Sinn, für solche User eben sich Alerts anzulegen. Wir haben es ja vorhin drüber gehabt, im Entra-ID Protection Alerts anzulegen, dass wenn eine Anmeldeanforderung kommt von so einem User, dass dann eben informiert wird darüber, um sicherzustellen, dass man fälschliche Verwendung von diesen Benutzern auch direkt erkennen kann.
Das klingt ziemlich nützlich und hilfreich. Ich glaube, jedem unserer Zuhörer, die sich damit beschäftigen, ist bewusst, was für eine große Thematik das Ganze mit sich zieht. Jetzt haben wir natürlich über Entra-ID Protection gesprochen. Wir haben über Governance gesprochen, wie ich auch meine Identities absichern kann. Lass uns doch nochmal das Thema Zero Trust in den Raum werfen. Nach wie vor höre ich das immer wieder, egal sei es auf Messen, in Newslettern, immer wieder wird das Thema Zero Trust angesprochen. Gerade in der heutigen Welt, es wird nicht besser. Meine Benutzer haben Smartphones, sie haben Laptops, es gibt IoT-Devices, Smartwatches und. Dazu kommen natürlich noch die ganzen Applikationen, mit denen gearbeitet wird. Gerade im Außendienst zum Beispiel habe ich meine Vertriebler oder meine Techies bei uns, die natürlich von überall idealerweise einen Zugriff haben müssen. da habe ich natürlich auch das Problem, wie sichere ich diese Kombination an Devices und Applikationen in Kombination miteinander? Wie kann ich das am besten absichern? Soweit mir bekannt, gibt es dafür auch eine Lösung. In der Entra-ID-Welt nennt sich das Global Secure Access, welches auch in der Suite enthalten ist. Alex, wie würdest du diese Thematik betrachten? Ist das wirklich noch so präsent oder du hast da mehr Kundenkontakt? Meinst du, das ist noch aktuell oder ist das nicht längst schon outdated und alle sind da super unterwegs und abgesichert?
Tatsächlich ist es ein stark wachsendes Thema. Ja, immer mehr Kunden berichten eben genau darüber. Hey, ich habe hier noch Kollegen, die sitzen irgendwo in einem Außenbüro. Ich habe da keine Infrastruktur mehr vor Ort. Die müssen aber nicht nur irgendwie jetzt auf meine Applikation on-premise zugreifen, sondern die haben auch vielleicht Daten, die sie außerhalb von ihren Offices zugreifen können müssen. Und Entra-ID, Global Secure Access, bietet eben hier eine Möglichkeit, auf der einen Seite Anwendungen quasi über den Client zugreifbar zu machen, auch wenn der Client sich nicht im Unternehmensnetzwerk befindet. Das wäre eine Variante. Das andere ist, und das finde ich, haben zu Recht immer mehr Kunden auch auf dem Schirm, es gibt ganz viele Anwendungen, die selber weder Multifaktor-Authentifizierung bieten, noch generell eine zentrale Authentifizierung, wo ich zentral managen kann, was darf der Benutzer da drin hin und her. Und für diese Applikationen kann ich dann eben mit Global Secure Access vorne dran wenigstens die Multifaktor-Authentifizierung hinbekommen, wenn die Anwendung eben übers Netzwerk läuft und damit den Zugriff auf diese Anwendung schon mal deutlich absichern. Global Secure Access geht aber noch ein ganzes Stück weiter. Global Secure Access bietet nämlich auch beispielsweise die Möglichkeit, Apps, die bei mir im Unternehmensnetzwerk laufen, die keinen Zugriff aufs Internet haben, weil sie vielleicht ein bisschen kritischer sind und aber trotzdem eine starke Authentifizierung erfordern, mit Global Secure Access eben abzusichern. Auch beispielsweise dann über den App-Proxy-Connector, damit ich eben Sammel- oder OAuth-Authentifizierung machen kann für meine On-Premises-App, ohne dass ich diese Apps ins Internet stellen muss. Und das Schönste da dabei ist, wenn ich nur den App-Proxy-Connector nutze, um lokale Anwendungen abzusichern und die jetzt nicht erfordern, dass sie aus einem anderen Netzwerk erreichbar sind, dann brauche ich hier noch nicht mal die Suite, dann komme ich sogar mit einer P1 klar.
Das würde ja für uns bedeuten, VPN ist eigentlich ein altes Ding und wird nicht mehr gebraucht. Oder siehst du da Parallelen zueinander und würdest sagen, nach wie vor braucht man beides?
VPN hat sicher seine Daseinsberechtigung, wenn ich viele Sachen gleichzeitig tunnel, beispielsweise klassisches Side-to-Side-VPN. Ja. Remote-Zugriffe von einzelnen Benutzern auf Netzwerke nur mit VPN zu machen, geht, funktioniert, hat aber immer das Risiko, ich hole mir quasi ein Gerät, das nicht in meinem Netzwerk ist, vollständig in mein Netzwerk rein. Im Sinne von, ich bekomme den Zugriff. Ja, ich kann da Firewall-technisch wiederum Regeln drüber setzen und Dinge tun, aber die Verbindung ist erstmal da. Ja. Ich bin schon in diesem Netz. Und dieses Risiko kann ich hier eben umgehen, indem ich eben nicht mehr den ganzen Client in dieses Netzwerk reinhole, sondern nur noch einer Anwendung den Weg dahin gestatte. Das heißt, die Absicherung fängt schon viel, viel früher an. Und ich würde tatsächlich sagen, it depends. Es gibt durchaus den einen oder anderen Grund, wo ein VPN Sinn macht, aber durchaus genau um den Gedanken Zero Trust da auch nochmal aufzugreifen, macht es durchaus Sinn, sich Gedanken drüber zu machen, muss ich meine Geräte denn wirklich alle in meinem Netzwerk haben oder macht es nicht viel mehr Sinn, nur einzelnen Anwendungen den Zugriff zu gewähren, um eben auch die Angriffsfläche dieser Geräte, die da vielleicht auch gar nicht so gut verwaltet sind, ja, einfach nochmal deutlich zu minimieren.
Zusätzlich habe ich nur den Traffic aufkommend, den ich brauche. Bei einem VPN, wenn wir mal von einem klassischen Fulltunnel ausgehen, läuft einfach alles drüber und dieser komplette Traffic würde natürlich dann wegfallen, wenn ich direkt nur auf die App zugreife. Wenn wir bei dem Thema App mal kurz bleiben, das bedeutet wirklich, ich habe die Möglichkeit, so ziemlich alle Apps abzusichern oder gibt es da auch Limitationen, die man beachten muss für die Zugriffe, wenn ich jetzt irgendein Tool, was ich habe, sage ich mal, mit einem MFA absichern möchte?
Ja, es gibt natürlich Begrenzungen und die Begrenzung ist, das Tool muss übers Netzwerk gehen. Also habe ich jetzt eine Anwendung auf dem Client, die nur auf dem Client läuft, die keinerlei Verbindungen irgendwo hin hat, dann kann ich sie mit Global Secure Access nicht absichern. Baut diese Anwendung aber eine Verbindung zu einem App-Server, zu einer Datenbank oder sonst wohin auf, dann geht es. Also alles, was irgendwo Network-Traffic erzeugt und das am besten schon beim Start, kann ich darüber absichern.
Vielen Dank. Also für mich war das schon mal sehr, sehr hilfreich, in die Welt hineinzuschauen. Hast du noch irgendwas, was du mitgeben möchtest? Ich meine, wir hatten jetzt die Client-Seite betrachtet, die Applikationsseite betrachtet, die Identity-Seite betrachtet und die User-Seite. Gibt es da noch mehr oder hast du noch andere Themen, die du kurz ansprechen möchtest?
Tatsächlich, mein Punkt wäre, nicht nur darüber nachzudenken, was man denn alles so tun könnte, sondern auf der einen Seite ist dann auch praktisch wirklich einfach mal zu tun, das Absichern anzufangen, ohne aber jetzt einfach nur stumpf loszurennen, sondern im besten Fall das Absichern so anzufangen, indem ich mir beispielsweise mal ein Konzept mache, was will ich denn alles absichern, was habe ich denn und wo muss ich denn hin, um am Endeffekt auch das Ganze vollumfänglich betrachten zu können und nicht nachher nur ein kleines Stückwerk zu haben. Das wäre so mein Punkt.
Hört sich gut an und hört sich sehr, sehr spannend an. Das ist ja auch ein Thema, worüber man sehr lange reden kann, sehr tief auch in die Materie gehen kann. Wir haben die ganze Welt jetzt nur mal ganz grob von oben betrachtet. Alex, du bist für unsere Kunden auch zugänglich für dieses Thema.
Natürlich, kommt jederzeit auf uns zu, entweder über euren Vertriebsansprechpartner oder entsprechend auch direkt auf uns. Das ist ja alles veröffentlicht. Dann können wir uns gerne auch mal in einem Workshop oder in einem POC sowas angucken, wie das aussehen kann und das gemeinsam mit umsetzen, um die Infrastruktur eine ganze Ecke sicherer zu gestalten.
Vielen Dank.
Danke.
Das war unsere Mission rund um Entra ID mit vielen Impulsen für Ihre Access-Strategie. Wenn Sie neugierig geworden sind, wie Sie Ihre Zugriffs- und Identitätskonzepte weiterentwickeln können, kommen Sie gerne auf uns zu. Fragen oder Feedback? Schreiben Sie uns gerne unter podcast@au.de. Bis zum nächsten TechPod.
Das war der AU TechPod. Innovationen, News und Hypes aus der Welt der Daten. Direkt auf deine Ohren. Wir hören uns im nächsten AU TechPod.